Hey Genie, heute geht es um das Thema Engineering der Zukunft. Denk dir mal aus, wie wir in der Zukunft komplexe Systeme entwickeln werden.
Stell dir vor, du bist Ingenieur oder Ingenieurin. Wir befinden uns im Jahr 2039. Routinetätigkeiten aus der Vergangenheit wie CAD-Designs, Berechnungen oder Simulationen sind vollständig automatisiert. Du konzentrierst dich als Ingenieurin hauptsächlich auf die Überwachung und Feinsteuerung der KI. In deiner täglichen Arbeit geht es um die ethische Kontrolle und Bewertung von KI-Ergebnissen. Zudem nutzt du die gewonnene Zeit für neue Aufgabenbereiche. Aktuell verantwortest du die Entwicklung eines autonomen Flugtaxis für unter 30.000 Euro. Von diesem sollen jährlich 300.000 Stück verkauft werden. Die Anforderungsanalyse sowie die Marktvalidierung übernimmt die KI. Du fragst die Analyseergebnisse bei ihr ab. Prompt folgt die Antwort:
NutzerInnen würden in diesem Preissegment auf einige Komfortfunktionen verzichten, wenn dafür die Reichweite und Langlebigkeit verbessert werden könnten. Auf teure Features wie Ledersitze oder Premium-Infotainment-Systeme können wir in der Produktion verzichten. Wir sollten unbedingt auf langlebige und nachhaltige Basiskomponenten setzen.
Zudem unterstützt die KI beim Design und der Produktionsplanung. Dabei berücksichtigt sie die Skalierbarkeit und Anforderungen für die Großserienproduktion, die inzwischen vollkommen autonom abläuft. Man könnte sogar das Licht abschalten und die Roboter würden trotzdem problemlos weiterarbeiten. Auch hier hat sie schnell Empfehlungen für dich.
Die Kabine muss möglichst modular und aus recycelbaren Materialien gefertigt werden, die sich leicht in großen Stückzahlen beschaffen lassen. Die ausgewählten Rotorblätter können wir in größeren Mengen produzieren und auch für andere Modelle nutzen. Das bringt zusätzliche Einsparungen. Für die Lackierung habe ich ein Start-up ausfindig gemacht, das im Gegensatz zu herkömmlichen Lackierverfahren auf 100% organische und langlebige Inhaltsstoffe setzt. So schaffen wir das Ziel von 300.000 Fahrzeugen zu einem Preis von je 30.000 Euro.
Auch mit vermeintlichen kleineren, aber doch sehr wichtigen Aspekten wie der Batteriegröße setzt sich die KI auseinander. Klare Empfehlungen für die Produktionsvorbereitung und das Lieferantenmanagement hat sie selbstverständlich auch für dich. Du arbeitest gerne und freust dich über den sehr gehaltvollen Input der KI und die Zeitersparnis auf deiner Seite. Und obwohl du weiterhin die Verantwortung für die ethische Kontrolle und Bewertung der KI-Ergebnisse trägst und dich neuen Aufgabenbereichen widmen konntest, treibt dich ein Gedanke weiterhin um. Wie lange werde ich hier überhaupt noch gebraucht oder braucht die KI etwa mich?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Strategic Memesmith hier beim Fraunhofer IEM und mit mir im noch virtuellen DeLorean sitzt wie immer Roman Dumitrescu, Direktor am Fraunhofer IEM und im Prinzip unser Chefingenieur hier. Hi Roman.
Ja, hi Tommy und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gehen wir wieder auf eine spannende Zeitreise.
Ja, ganz genau. Und nachdem wir ja in der letzten Folge ein bisschen eine dystopische Abzweigung genommen haben, wollen wir uns heute ein bisschen vielleicht einer optimistischeren Sache nähern oder auch nicht. Genie hat uns ja gerade im Gedankenexperiment mitgenommen ins Jahr 2039 und da geht es um das Thema Engineering der Zukunft. Wenn die KI sich quasi selber entwickelt. Ja, ich muss sagen, das klingt sehr faszinierend auf der einen Seite, gleichzeitig als Ingenieur, aber auch irgendwie langweilig. Man hat einen KI-Assistenten oder eine KI-Assistentin, die alles für einen erledigt, so wie sich das angehört hat. Die macht keine Pausen, keine Kaffeepausen zwischendrin und ich sitze daneben und ich darf die Sachen sozusagen nur noch abnicken. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, Roman?
Ja, das klingt schon etwas spooky. Auch als gelernter Ingenieur hat man so das Gefühl, in einem Szenario, man ist eigentlich nur noch da, man wird eigentlich durch die KI, kriegt man das Gefühl, nur noch vermittelt, gebraucht zu werden. Und man dieses Kontrollieren, Überwachen, das klingt in den Szenarien ja immer so toll, aber im Prinzip ist es ja schon eine krasse Vision. Wir reden ja hier über ein Engineering ohne die klassische Ingenieursarbeit, die wir so kennengelernt haben, also die menschgemachte Ingenieursarbeit. Und da stellt sich schon die Frage, wofür sind wir denn ja eigentlich überhaupt noch dann da?
Ja, wenn ich so an das Studium zurückdenke, damals habe ich Formeln auswendig gelernt. Ich habe verschiedene Klausuren auswendig lernen müssen teilweise, bis zum geht nicht mehr, Konstruktionen angefertigt und letztendlich jetzt die Frage, wofür das alles, wenn am Ende doch die KI den Großteil der Arbeit übernehmen wird und man im Prinzip dann einfach nur sagen kann, mach mir mal bitte ein Flugtaxi, nachhaltig, effizient und mit Aussicht auf Fördermitteln und zack, kommt da hinten raus plötzlich das fertige Produkt oder erstmal das digitale Modell, was man für die Herstellung braucht und das wird dann alles wie im Gedankenexperiment komplett automatisch auch gefertigt. Die Roboter, die sich sozusagen selber bauen. Man hat also keine klassischen Unterlagen, keine CAD-Zeichnungen mehr, so wie früher, nur noch alles hundertprozentig digital, alles automatisiert, auch validiert. Und das ist dann das Engineering im Jahre 2040. Was glaubst du denn? Ist das realistisch, dass das so kommen wird, vor allem mit der Zeitspanne?
Ja gut, das wollen wir heute mal besprechen und müssen uns, glaube ich, auch so Stück für Stück an das Thema heran. Und ich denke jetzt, wenn ich mir so Szenario so nochmal so in den Kopf gehen lasse, so wirklich Undenkbares habe ich so gerade eigentlich nicht gehört. Also zumindest technologisch nichts Unmögliches. Ja, vieles davon passiert nämlich jetzt schon. Ich glaube, darüber können wir mal sprechen, auch wenn es nicht ganz so, vielleicht sage ich mal so, filmreif in Szene gesetzt ist, wie das jetzt Gene im Gedankenexperiment gemacht hat.
Also meinst du keine Flugtaxis mit KI-gezüchtete Turbinenintelligenz, die vielleicht dann im Flug auch noch ein Software-Update machen?
Ja gut, das mit den Flugtaxis, das ist ja in Deutschland zumindest etwas politisch verbrannt, aber mal sehen, vielleicht haben wir ja bald eine neue Ministerin, die ein Faible hat für Flugtaxis, das werden wir ja bald sehen. Aber bleiben wir mal bei der Sache, worüber wir hier reden, ist ja im Prinzip die Automatisierung des Engineerings. Und das Engineering ist mal so ganz abstrakt gesprochen, die Fähigkeit, Produkte, neue Produkte zu entwickeln. Zu entwerfen, sie sich auszudenken, sich zu überlegen, welche Materialien, welche Komponenten, welche Konstruktion, welche Form brauche ich auch dafür. Und das können natürlich Flugtaxis sein, das können aber vor allem in Deutschland Autos sein, Haushaltsgeräte. Aber ich würde schon sagen, das Auto, das steht schon so für die deutschen Engineering-Künste schlechthin, woran man ja auch immer so die Wertigkeit eines Ingenieurs eigentlich oft ausgemacht hat. Wir haben das Auto erfunden und wir haben es auch weiterentwickelt, zumindest die letzten knapp 100 Jahre.
Ja, man muss dazu sagen, das Engineering ist der Fokus oder der Hauptfokus unserer Forschungsarbeiten hier auch am Fraunhofer IEM. Wir haben also heute sozusagen ein Heimspiel. Wir versprechen euch aber, dass wir nicht auf Sohle 7 versuchen abzutauchen, sondern das Thema für alle spannend heute zu diskutieren. Und wir schauen uns also an, wie wir in Zukunft Produkte entwickeln, richtig?
Genau, also das ist tatsächlich für uns eine gewisse Herausforderung, dass wir jetzt hier nicht abdriften in unsere typischen Alltagsdetails. Aber ich will das mal anders anschaulich machen. Also im Alltag, der normale Bürger oder die normale Bürgerin, die sieht ja meistens nur das Endprodukt. Also das Auto, was auf der Straße fährt oder an der Einfahrt steht, die Waschmaschine im Keller, das Smartphone in der Hand oder eben irgendwann mal das Flugtaxi in der Luft. Einige haben natürlich auch schon mal Einblick bekommen in eine Fabrik. Also sie haben eine Produktion gesehen, also wie Dinge gefertigt werden, produziert werden. Das ist im Prinzip der Prozess des Bauens. Aber bevor das alles passiert, also dass die Produkte bei uns Kunden ankommen oder eben gebaut werden, passiert eben noch etwas ganz Entscheidendes im Verborgenen und das ist eben genau das Engineering. Also da wird festgelegt, wie das Produkt funktionieren soll, welche Materialien verwendet werden, auch wie umweltfreundlich es sein kann. Zum Beispiel werden im Engineering 80% der Umweltauswirkungen eines Produkts bereits festgelegt. Dann kann ich hinten mit Recycling, wenn ich nicht daran gedacht habe, gar nicht mehr viel rausholen, wenn ich solche Konzepte nicht von vornherein mitgeplant habe. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage das immer so ganz kurz und knapp. Im Engineering werden die Weichen ja für die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit und auch für die Nachhaltigkeit gestellt.
Ja, und ich mache dazu dann einfach noch die KI, die wie im Gedankenexperiment alles automatisieren kann. Dann haben wir das Problem doch gelöst, oder? Ich meine, den Auftrag hast du uns zumindest vor Jahren gegeben, wenn ich mich so zurecht zurückerinnere.
Ja, das ist so. Also ich habe tatsächlich schon seit über 10 Jahren gesagt, eigentlich wir müssen nicht nur KI-Systeme entwerfen, sondern wir müssen das auch einsetzen in den eigenen Prozessen. Und das ist schon richtig. Und dafür habe ich auch gute Gründe gesehen, die auch nach wie vor gelten. Also wenn man sich mit dem Thema Engineering beschäftigt und mit dem Thema der Wettbewerbsfähigkeit, gerade auch der deutschen Industrie, dann gibt es mehrere Gründe, die sagen, wir müssen beim Engineering was machen, obwohl wir in den letzten Jahren in allen Benchmarks sehr gut dastehen. Das darf man nicht vergessen. Der deutsche Ingenieur, die deutsche Ingenieurin hat immer noch einen Weltruf. Aber der erste Grund, den ich ganz klar sehe, der ist jetzt auch nicht neu, ist die Produkte, die wir entwickeln und auch die wir hier beschreiben, die werden immer komplexer. Und sie werden vor allem auch immer interdisziplinärer. Also früher war ein Auto auch schon immer komplex. Also so ein mechanischer Motor ist super komplex, aber es war halt in einer Disziplin zu lösen. Wenn wir heute, wenn wir über ein Auto sprechen, da reden wir echt über einen rollenden Supercomputer, der autonome Funktionen hat, der ein 32-Zoll Entertainment-System hat, wo viele Dinge zusammenkommen, wo die Architektur eines Autos sich ganz komplett gewandelt hat und es kommen immer neue Features rein, neue Funktionen, die hinzukommen. Und das führt eben zu einer Komplexitätssteigerung in der Entwicklung dieser Systeme. Gar nicht nur in dem Produkt selber, sondern wirklich in der Entwicklung. Du brauchst mehr unterschiedliche Disziplinen, mehr verschiedene Expertisen, bis jetzt momentan sogar unterschiedliche Stakeholder und der Entwicklungsprozess, wenn man sich den anschaut von einem modernen Unternehmen, das sind nicht hier 7 Prozesse nacheinander, sondern das sind im Prinzip das Landkarten, also wo mit vielen Verzweigungen, wo kein Mensch eigentlich momentan so überblickt, was mache ich eigentlich und mit wem muss ich noch was abstimmen und was ist alles zu tun und jetzt, sag ich mal, so den nächsten Meilenstein auch zu nehmen und ich glaube schon, da könnte uns KI auf alle Fälle helfen. Es gibt aber noch mehr Gründe und ein zweiter großer Grund, und den man gerade in der Automobilindustrie viel hört, aber ich glaube auch in allen anderen Industrien, ist die zunehmende Regulatorik. Das will ich gar nicht diskutieren, ob gut oder schlecht, das machen wir ja immer ab und zu. Und wir sehen ja auch, dass es gute Gründe gibt für Regulatorik, aber gerade im Hinblick auf Produktsicherheit, aber auch Nachhaltigkeit. Und wenn wir uns da mal die aktuellen EU-Vorgaben anschauen, also zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, oder der digitale Produktpass im Ökodesign, ESPR, Ecodesign for Sustainable Product Regulation, glaube ich, das sind alles Dinge, die stressen Ingenieurinnen und Ingenieure wahnsinnig, weil die müssen ja schon im Engineering, das müssen die schon lösen und das kommt noch oben drauf und sie haben ja schon ein komplexes System. Und wenn du heute eine Waschmaschine entwickelst, ganz ehrlich, da brauchst du eigentlich fast in deinem Team schon Juristen, damit du wirklich konform der Regulatorik entwickeln kannst. Oder du hast eine gute KI.
Also ich bin auf jeden Fall schon gestresst, allein wenn ich die Begriffe höre.
Absolut, und das geht ja vielen so, ne? Und jetzt kommt noch ein dritter Grund hinzu, den wir vielleicht am stärksten spüren, der auch in der Presse eigentlich am stärksten drin ist, nämlich das enorme Tempo aktuell und auch der globale Wettbewerbsdruck. Also wir sehen momentan, Autos kommen viel aus USA, viel aus Asien jetzt im großen Stile. Und gerade Deutschland, auch Europa, aber ich würde mal sagen, Deutschland im Besonderen steht da wirklich vor großen Herausforderungen durch diesen Druck, dieser Beschleunigung anderer Länder, die jetzt eben in die, ja, ich sag jetzt mal, in das originäre Hoheitsgebiet des Engineerings damit einsteigen, der Ingenieure. Und ich war neulich bei einem Unternehmen und die haben so überspitzt gesagt, also während in Asien schon ein Produkt an den Markt geht, dann haben wir hier so, planen wir so gerade die erste Review-Runde für das Lastenheft. Ne? Also wir haben einfach ein Tempo verloren und manchmal müssen wir auch nicht mehr vielleicht so perfekt alles so vornherein planen. Ich glaube, auch darüber müssen wir heute mal sprechen, dass es andere Formen des Entwicklungs gibt, die vielleicht auch wieder mehr Spaß machen, weil das sehe ich auch. Ja, wenn das alles so stringent durchgeplant ist und Prozess und Meilenstein, dann geht auch das Kreative verloren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das sind 3 wichtige Gründe. Und es gibt so einen 4. Punkt, den ich auch immer wieder erwähne, auch so gebetsmühlenartig, muss ich sagen. Im Ingenieursbereich, da gehen uns irgendwann jetzt mal die Fachkräfte auch so langsam aus. Wir haben ganz viele Boomer, die gerade Ingenieure geworden sind, weil es der leichteste Weg, würde ich mal sagen, zum sozialen Aufstieg war, weil es waren hochinteressante und hoch anerkannte Berufe. Man wird ja, wenn man sagt, man ist Ingenieurin oder Ingenieur, dann denken gleich alle, der ist super schlau oder die. Aber das sind wirklich Dinge, die gerade nicht so en vogue sind. Also obwohl wir alle technischen oder alle sozialen Probleme auch lösen können durch Technik, begeistert nicht unbedingt das Studium und die Ausbildung, die jungen Leute da reinzugehen. Und das, allein deswegen ist auch das Thema KI und Automatisierung für uns eigentlich überlebensnotwendig, wenn wir im Engineering noch eine wichtige Rolle spielen wollen, weil wir gar nicht mehr diese große Anzahl an Fachkräften in dem Bereich des Engineerings ausbilden, wie wir das vielleicht in den letzten 20, 30, 40 Jahren sonst gewohnt waren.
Ja, eigentlich wollten wir ja eine positive Folge machen. Ne?
Ja, aber es ist okay. Motivierend, ne?
Okay, aber du hast jetzt ja ein riesiges Spannungsfeld aufgemacht. Also zum einen, erstmal hast du gesagt, deutsche Ingenieure, immer noch hohe Anerkennung weltweit. Da können wir heute sicherlich einmal kurz drauf schauen, ob das wirklich noch so ist, ob wir uns, sag ich mal, auch damit brüsten dürfen weiterhin, ob wir uns darauf ausruhen sollten oder ob wir nicht vielleicht andere externe Einflüsse auf uns wirken lassen sollten und umdenken müssen. Du hast das Thema Komplexität angesprochen. Das ist sicherlich etwas, was auch schon seit vielen Jahren zu beobachten ist. Wir haben Regulatorik, was natürlich auch eine Komplexitätskomponente ist. Und globaler Wettbewerbsdruck und das Tempo international ist einfach nur noch immens, wenn man das auf der gesamten Landkarte einmal betrachtet. Aber bevor wir das Spannungsfeld jetzt einmal tiefer legen, wie fühlst du dich denn persönlich mit dieser, mit dem Gedankenexperiment? Weil wir beide sind Ingenieure und das ist ja jetzt tatsächlich das, was wir uns da angehört haben, nicht nur positiv, oder?
Ja, da hast du total recht. Also ich fühle mich da schon so in so einem persönlichen Dilemma. Auf der einen Seite natürlich bin ich Forscher auf dem Gebiet und mit voller Überzeugung daran, das Engineering der Zukunft zu gestalten, auch mit KI oder vielleicht auch in den letzten Jahren besonders mit KI, gerade weil es damit besser, schneller und meiner Meinung nach auch nachhaltiger zu gestalten ist. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass wir auch Gefahr laufen, dass wir uns selbst als Ingenieurinnen und Ingenieure da ein bisschen aus dem Spiel nehmen, weil das ist wirklich unser Hoheitsgebiet. Wir haben immer oft über Automatisierung von Arbeit, haben wir über monotone, wiederkehrende Arbeiten gesprochen, nicht über das Entwerfen von komplexen Systemen. Und da müssen wir natürlich gucken, inwieweit diese Lösungen uns zukünftig unterstützen werden. Ich glaube, da wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Das ist auch notwendig aus den skizzierten Gründen. Aber ob es uns wirklich ersetzen wird, also das ist wirklich einfach noch ein Punkt, über die wir auch diskutieren müssen. Und wir müssen sicherlich aufpassen, dass wir nicht nur Aufgaben abgeben, sondern auch vor allem Verantwortung, Verständnis und auch, ich sage jetzt mal, das systemische Zusammenwirken, dass wir es als Menschen auch auf alle Fälle noch verstehen über diese Systeme.
Also nicht so, als wenn ich jetzt als jemand, der sich nicht mit Autos auskennen würde, mich in ein Auto setzt, dann auch nur noch auf Start drücke. Ich weiß gar nicht mehr, was da unter der Haube passiert und irgendwann blinkt eine Leuchte auf und ich muss im Prinzip dann erstmal ein Informatikstudium abgeschlossen haben, um zu verstehen, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist. Ob ich jetzt zu wenig Luft im Reifen habe oder ob ich das Öl wechseln muss, das soll ja nicht so sein.
Nee, auf keinen Fall. Und ich meine, das ist die Perspektive des Nutzers dann am Ende des Tages. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist derjenige, der dieses Auto entwickelt hat, aber eben nicht mehr weiß, warum die KI sich für genau dieses Bauteil entschieden hat oder warum es das genau optimiert hat. Ich glaube, dann wird schon sehr kritisch. Deshalb sage ich auch ja immer, KI ist eigentlich nicht das Ende des Engineerings, aber das Engineering muss sich transformieren. Also wir stehen vor einem Wandel des Engineerings und müssen verstehen, wie wir mit KI gemeinsam das gestalten können und sie nicht einfach uns irgendwas liefert, was wir nicht mehr verstehen.
Also eher als Werkzeug, als Hilfestellung, die uns unterstützt und nicht als vollständigen Ersatz. Ist auch, wenn ich ehrlich bin, das, was ich aktuell so empfinde, zwar nicht in jeder Situation, ab und zu habe ich doch schon das Gefühl, dass die Technologie uns überholt sozusagen in unserer Leistungsfähigkeit zum einen, aber auch in dem Ausmaß, in der Breite, was alles plötzlich mit KI möglich wird. Lass uns auf die Kernfrage einmal schauen dieser Folge. Welche Aufgaben haben wir Menschen im Engineering der Zukunft, wenn wir sagen, die KI soll uns unterstützen? Was für Kompetenzen brauchen wir dann in Zukunft vielleicht, die wir jetzt so im Studium vielleicht gar nicht so sehr den Leuten beibringen? Wie muss sich Ausbildung ändern? Wie muss sich Forschung ändern? Und wie müssen sich auch Unternehmen aufstellen, damit Deutschland und Europa auch im Jahre 2040 noch in der globalen Wirtschaft eine Rolle spielen wird? Lass uns das sortieren, wie KI das Engineering verändern wird und was das für uns konkret bedeutet.
Ja, sehr gerne. Vielleicht zum Einstieg, jetzt haben wir ihn schon tausendmal benutzt, den Begriff Engineering. Ich habe es auch so versucht, erstmal zu beschreiben. Also hier geht es wirklich um das Entwerfen der Produkte. Aber es ist ja eigentlich der englische Begriff für Ingenieurwissenschaften. Deswegen nutzen wir das auch so ein bisschen synonym. Also das ist auch, glaube ich, jetzt schon eine Folge. Da hätte ich schon Spaß dran, dass wir einfach über die Bedeutung der Ingenieurin, des Ingenieurs sprechen. Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen vielleicht aus dem Fokus auch gerückt. Und wie gesagt, da geht es wirklich um die Entwicklung von technischen Systemen. Und wenn wir uns einfach mal angucken, was in den letzten 100 Jahren passiert ist und auch das Thema KI, das sind Ingenieursleistungen am Ende des Tages. Also das ist etwas, was für Fortschritt steht, die ganze Disziplin und das ganze Thema. Und ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, deswegen wollte ich auch mal dann Ingenieur werden. Und jetzt hatte ich tatsächlich, mein Sohn, habe ich ja hier schon ein paar Mal erwähnt, der will ja auch der größte Roboterbauer der Welt werden. Das ist bei ihm irgendwie schon früh manifestiert. Meine Frau meint, ich wäre dran schuld, aber ich sehe das ja auch positiv und glaube, dass man offensichtlich, wenn man die ab und zu mal auch als kleines Kind hier schon ins Institut kommt, dann einfach Bock hat, solche Dinge auch zu machen. Aber ich hatte tatsächlich letztes Wochenende mit ihm, er muss ja noch Latein lernen, also er ist auf dem Gymnasium, wo man noch Latein gibt, es ja
hat
kaum noch.
Hat nicht Französisch gewählt?
Nee, da konntest du nicht. Also du musst Latein okay. nehmen. Also Krass. Es geht nicht ohne Latein ab der 5. Klasse. Und ich finde das jetzt aber nicht so schlimm, weil ich hatte selber auch ein großes Latinum und helfe ihm da ein bisschen oder frage ihn dann auch mal bei den Vokabeln ab. Und dann habe ich eine Vokabel gefunden, die ich wusste das wirklich nicht. Die Vokabel heißt das lateinische Wort Ingenium und davon stammt der Ingenieur
okay.
ab. So, ich wusste es wirklich nicht. Und Ingenium, das ist wirklich, das heißt übersetzt Begabung, Talent, Verstand. Und ich finde, das passt schon irgendwie.
Aber der Kern dessen, worüber wir jetzt sprechen, das Wort Ingenium und was wir mit dem Ingenieurswesen eigentlich machen wollen, ist ja eigentlich die Problemlösekompetenz. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch das, was ich glaube, man idealerweise aus der Schule und aus dem Studium mitnehmen sollte.
Absolut, also genau darum geht's ja. Ingenium, also es geht um Scharfsinn, um Kreativität, um Systemdenken, also die Zusammenhänge zu verstehen. Das sind die Dinge, die uns als Ingenieurinnen und Ingenieure im Kern eigentlich ausmachen. Und eben nicht das auswendige, stumpfe Auswendiglernen oder das monotone Wiederholen von dem Anwenden dessen. Ich glaube, deswegen will keiner Ingenieur werden oder Ingenieurin. Und es geht eigentlich in Ingenieurwissenschaften darum, jetzt pass auf, den Freigeist rauszulassen. Und das ist ja ein völlig anderes Bild, als die gemeine Bevölkerung von uns hat, weil Freigeist würde man mit ganz anderen Disziplinen verbinden, aber nicht unbedingt mit dem Ingenieur, den verbindet man eher mit dem Karo-Hemd in die Jeans reingesteckt.
Ja, wahrscheinlich vor allem den deutschen Ingenieur. Ne?
Den deutschen Ingenieur, aber auch der sieht nicht so aus und auch darum geht das nicht. Also ganz viele oder denken, dass das hat, die haben blauen Kittel an und sind mit Öl beschmutzt oder sowas und basteln an der Maschine rum. Also das Ingenieursbild ist ein falsches zu dem, was es eigentlich ist, weil es ist eigentlich die Aufgabe des Ingenieurs, den Freigeist rauszulassen, neue Ideen zu entwickeln, neue Lösungen für die Probleme, die wir haben, zu finden. Und das ist mehr Daniel Düsseltrieb als jetzt tatsächlich jetzt irgendwie so ein Verwalter, der sagt, ich arbeite jetzt so stumpf irgendwelche Prozesse ab. Es ist eigentlich was ganz, ganz Spannendes und deswegen für Kinder meiner Meinung nach eher sehr zugänglich.
Ja, wobei, wenn wir jetzt in die Realität gucken, was im Arbeitsalltag häufig anfällt, da gibt es natürlich schon viele monotone Aufgaben, die auch der Ingenieur erledigen muss. Gerade jetzt in größeren Konzernen mit vielen Hierarchieebenen, viele Abstimmungen, viele Meetings, Entscheidungsvorlagen, die vorbereitet werden müssen. Das ist aber dann aus meiner Sicht ja genau das, wo die KI uns super unterstützen kann. Also gerade diese monotonen, repetitiven Aufgaben, da bin ich ja sowieso derjenige, der als erstes sagt, lass uns die bitte sofort wegautomatisieren.
Du kommst ja eh zu einem Meeting pünktlich, deswegen. nein, da hast du vollkommen recht. Also tatsächlich, wenn man sich das mal so anschaut, wie Ingenieure und gerade Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten, dann ist von diesem Freigeist in der Praxis oft nicht viel zu sehen. Also ich wollte immer Entwickler werden und dann hatte ich bei einem großen Automobilzulieferer mein erstes Praktikum gemacht und gesagt, überall würde ich arbeiten, lieber in der Produktion oder wo als da. Das war sehr monoton, wie du sagst. Man hat im Prinzip E-Mails abgearbeitet, hat man Excel-Listen gepflegt. Da kam auch immer der Satz zum Praktikanten, guter deutscher Ingenieur hat mindestens 5 Excel-Listen offen. Und das ist ja nichts, was den Freigeist, was das Ingenium fordert, was dem Ingenieur entspricht. Und da sind wir eigentlich bei einem Punkt, das ist ja keine reine technische Frage. Das ist wirklich eine Frage von Bildung, von Haltung und auch von Gestaltung dieses Berufsbilds und auch dieser Wichtigkeit, wie wir eigentlich neue Dinge erfinden. Und ich glaube, darum geht's heute. Ne? Also wie gestalten wir das Engineering von morgen mit Verstand und eben auch mit KI?
Wenn ich so darüber nachdenke, wer der idealtypische Ingenieur wäre, dann fällt mir auf jeden Fall Tony Stark ein. Also der hat nämlich genau das, Haltung, er gestaltet die Zukunft, er ist kompetent, ne? Zwar nicht bei jedem beliebt, ne? Der eckt auch oft an, aber er nutzt auch die KI sehr intensiv, um damit die Zukunft zu gestalten.
Ja, absolut. Also ich meine, Tony Stark, da hatten wir ja letztes Mal schon, dass du ja eine Ähnlichkeit zu ihm offensichtlich hast.
Aber nur im Geiste, nicht im Aussehen leider.
Nur im Geiste und auch nicht auf dem Bankkonto. Aber glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, ich habe Tony Stark bzw. Iron Man ja sehr oft genutzt, tatsächlich in den letzten 2 Jahren auch meinen Vorträgen, weil ich immer sage, KI befähigt uns eigentlich zu einer Art Superheld. Und Superheld kannst du sein, weil du irgendwie angeborene Fähigkeiten hast oder wie bei Tony Stark, du hast deine KI, das ist ja Jarvis, Just a Rather Very Intelligent System, also der Anzug mit der KI, mit der er spricht, die ihm ja hilft, auch diese ganzen Dinge zu entwickeln und sehr komplexe Dinge zu entwickeln. Das ist jetzt in seinem Fall sind das oft Waffensysteme, das ist jetzt nicht so cool, aber es zeigt schon so ein bisschen, er entwickelt das und ja, da wird er wahrscheinlich, ist er im Prinzip, wenn man sich die Iron Man Filme noch anschaut, im Prinzip promptet er ja ständig, ne, mit Jarvis und sagt so, was er da haben möchte und was sie tun sollte. Im Prinzip haben wir das bloß damals nicht so erkannt.
Ja, du bist ja Roman. Deine Superkraft ist die geballte Ladung Wissen. Ich bin Late Man. Ich
kommst immer
die,
zu spät.
Genau, ich habe die die Superkraft des zu spät kommst. Ja, aber das ist genau so. Also das, was Iron Man mit Jarvis macht, er promptet, wenn man so will, die Dinge, an denen er gerade arbeitet, lässt sich Informationen beschaffen. Das erinnert mich auch sehr stark an die aktuelle Entwicklung in den KI-Systemen. Das Thema Deep Research bei ChatGPT beispielsweise habe ich jetzt in den letzten Tagen extrem intensiv genutzt. Ich habe immer, ich habe nur wenige Credits jeden Monat und die brauche ich immer ganz lange auf, weil ich da immer viel recherchieren lasse. Also das ist tatsächlich ja, ein Stück weit Realität. Meinst du, das wird so weitergehen, auch in die Richtung? Also, dass wir wirklich auch auf diese Art und Weise in Zukunft mit den Systemen bei der Ingenieurstätigkeit interagieren werden?
Gut, wir diskutieren das jetzt ja echt sehr intensiv seit 2 Jahren. Ich weiß noch, als der ganze Hype mit ChatGPT losging, dann hieß es ja, du musst hier irgendwie Prompt Engineering machen. Da wirst du Millionär und wenn du gute Prompts schreibst, und dann ist das total abgeflacht, weil irgendwie dann gab's die Prompt Sheets und jeder wusste, wie man einigermaßen diese Systeme promptet, dann flacht das wieder ab und dann kommt's aber auch wieder, ne? Also so ganz unbedeutend wird das Prompten nicht. Ich glaube, da kann man, das ist wie so ein bisschen das Frisieren, ne? Man kann immer noch ein bisschen was rausholen, ein bisschen was optimieren, aber eigentlich das Ziel dieser Systeme ja, dass sie möglichst intuitiv und natürlich in der Interaktion sind, und ich denke, die Systeme werden doch mehr personalisiert gut nutzen sein, und ich wahrscheinlich, wenn ich was sage, wird vielleicht mein KI-System anders drauf reagieren, als wenn du da genau das Gleiche sagen würdest, weil wir einfach unterschiedlich ticken und die Systeme sich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich denke schon, das wird sich ein bisschen ändern, aber das ist natürlich ein Riesenhype, den wir die 2,5 Jahre jetzt hier erleben. Und wir sind ja auch nicht ganz unschuldig dabei. Also wir machen ja sehr viele YouTube-Videos auch zum ganzen Thema, gerade jetzt Prompt Engineering und dergleichen. Du hast ja deine eigene Reihe sogar da. Und wir schüren das auch. Das schüren wir ja nicht, weil wir jetzt irgendwie nur Klicks haben wollen, sondern tatsächlich, weil wir überzeugt sind. Also ich persönlich, und ich glaube du auch, und ich glaube fast alle bei unserem Institut, da kann ich echt dafür sprechen, dass wir glauben, dass wir unser Engineering mit diesen Technologien zusammenbringen müssen. Das Kern unseres Wohlstandes ist die Engineering, die Innovationsfähigkeit, die wir hier haben. Und es geht im Engineering wirklich um reale Systeme, die funktionieren müssen, die sicher sein müssen. Und da spielen auch ökonomische Gründe mit rein. Und wenn das ein Unternehmen jetzt hier blind einfach auf irgendwelche KI-Hype springen würde, das würde so nicht funktionieren, sondern die brauchen auch die passende Information. Und momentan gibt es eine wahnsinnige Informationsflut. Das ist ja auch für uns. Also wir verarbeiten ja mit unseren eigenen Videos so ein bisschen den Hype selber jedes Mal und staunen dann, wie wir das dann selber strukturiert haben oder der Kollege es wieder strukturiert, weil das Tempo ist einfach unglaublich, unglaublich verrückt. Und klar, und im Engineering ist da eine wahnsinnig große Thematik dahinter. Ne? Und ich glaube, man unterschätzt dann oft, dass es im Engineering aber nicht so einfach ist. Also es sind schon komplexe Probleme, es ist viel Substanz, viel Daten, die nur die Unternehmen haben, also die auch nicht wir haben, also wirklich Anwendungswissen, die die Unternehmen haben, Verständnis. Also braucht es auch sehr viel Kontext daraus, was ich glaube, was wirklich ein Schatz ist für die deutschen Unternehmen, weil ich habe mal gelesen, bis Ende des Jahres haben irgendwie die Sprachmodelle das ganze Internet aufgesaugt und das einzige Wissen, was noch lernenswert wäre, wäre das, was in den Unternehmen ist. Also, und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge in Deutschland, und das zeigt, wie komplex es ist. Und ich kenne wirklich manchmal auch so eine gewisse Arroganz bei so, ja, KI oder Software-Leuten, die sagen, ja, so ein Auto bauen, das ist ja nur ein bisschen Metall und dergleichen, und so ist es nicht. Es ist schon, Systeme sind komplex. Das heißt aber nicht, dass wir auch aus der Entwicklung von Software gerade jetzt lernen können, weil das ist einfach viel schneller. Also da ist man ja schon an dem Punkt, wo man wirklich spekuliert, ob man Software überhaupt noch entwickelt oder ob das KI zukünftig komplett machen wird. Und da bist du ja eigentlich mittendrin, ne, in dem Thema.
Ja, das ist richtig. Da hattest du ja sogar aber auch vor 2 Jahren in deinem Vortrag die Vision aufgezeigt, dass wir in Zukunft vielleicht per natürlicher Sprache, also das, sag ich mal, die Hauptprogrammiersprache, die wir einsetzen werden, die natürliche Sprache ist. Und da gibt es tatsächlich viele Stimmen, die in die gleiche Kerbe schlagen. Zuletzt Dario Amodei von Anthropic. Das sind quasi Konkurrenten von OpenAI, die zum Beispiel das Claude-KI-Modell entwickelt haben, den Claude-Chatbot, der auch gerade im Bereich Programmieren immer sehr, sehr gut abschneidet bei den verschiedenen Benchmarks und Tests. Und der hat vor kurzem gesagt, dass er davon ausgeht, dass in 3 bis 6 Monaten ungefähr 90% des Softwarecodes weltweit von KI geschrieben sein wird und in 12 Monaten nahezu jeglicher Programmiercode von der KI geschrieben sein wird. Und das ist natürlich erstmal eine krasse Einschätzung, die er da in den Raum gestellt hat. Man muss das Ganze natürlich auch immer bewerten. Er vertritt als CEO von Anthropic ein KI-Labor. Er braucht Investments. Das heißt, solche Aussagen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Ich halte das aber tatsächlich an der Stelle gar nicht so sehr für überzogen, nämlich weil ich ja auch selber tatsächlich durch KI überhaupt erst angefangen habe, das Thema Programmieren für mich zu erschließen. Ich habe zwar einen technischen Hintergrund, aber ich habe nie richtig programmiert und jetzt durch die KI habe ich einfach damit angefangen. Und ich glaube, ähnlich wie ich haben viele Leute das getan und viele Leute, die einfach quasi nur noch so den letzten Motivationsschub gebraucht haben, weil die sowieso schon Interesse hatten, die wollten Dinge automatisieren, die hatten immer viele Ideen und die haben jetzt angefangen. Und es gibt ja Tools mittlerweile wie Sand am Meer in dem Bereich. Also es gibt verschiedene Entwicklungsumgebungen, die IDEs, die jetzt KI-integriert sind wie Cursor oder der GitHub Copilot in VS Code oder Windsurf. Und dann gibt's aber auch noch viel zugänglichere Sachen, wo man im Prinzip gar kein Vorwissen wirklich braucht. Ne? Also VZero, Bold AI oder Lovable, da ist ganz viele Online-Plattformen, wo man wirklich dann per natürlicher Sprache Programme erzeugen kann, Oberflächen erzeugen kann, Benutzeroberflächen erzeugen kann. Und das funktioniert für bestimmte Beispiele tatsächlich auch schon sehr gut. Und dann gibt es natürlich noch krassere Systeme, die versuchen, das Ganze parallel zu mir im Hintergrund zu erledigen, wie beispielsweise Devin oder Manus AI, die im Prinzip von uns Aufgaben einsammeln und dann loslaufen und das im Hintergrund erledigen. Und diese Tools funktionieren in Teilen sehr gut, in manchen Teilen auch nicht sehr gut. Und man stellt selber natürlich auch sehr schnell fest, gerade wenn man jetzt nicht die tiefe Vorerfahrung hat, dann stößt man da irgendwann natürlich an Grenzen. Also wenn die Programme größer werden, wenn man im Prinzip sehr, sehr viel mehr Code plötzlich erzeugt hat, dann stößt auch irgendwann die KI an ihre Grenzen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich erstmal ein riesiger Befähiger. Und ich glaube, genau deshalb hat er nicht so ganz Unrecht, weil wir einfach viel mehr Code überhaupt haben werden. Und von diesem Code wird natürlich ein Großteil dann von der KI erzeugt werden, weil die Leute, die vorher nicht programmiert haben, alle plötzlich diese Tools nutzen. Das heißt, ich glaube schon, dass bald wirklich nur noch ein Bruchteil wirklich handgeschriebener Code sein wird. Das heißt aber natürlich nicht, gerade wenn wir jetzt an Bestandscode denken oder wenn wir an Unternehmen denken, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt notwendigerweise, ich sag mal, schlechter Code ist oder dass nicht wirklich ein Mensch dahinter steht, der auch mit Erfahrung das Ganze angeleitet hat. Das ist nämlich, glaube ich, schon das, was man schnell vergessen kann, nämlich ein Softwareentwickler, der schreibt ja nicht nur Code. Das ist ja nicht der einzige Teil der Aufgabenstellung, sondern das ist im Prinzip ein Werkzeug. Er schreibt den Code, aber daneben muss er ja auch erstmal den Kunden verstehen, die Bedürfnisse verstehen, das Ganze in Anforderungen überführen. Er muss eine geeignete Systemarchitektur sich überlegen und wie du gerade auch schon gesagt hast, es wird auch immer interdisziplinärer, was das ganze Thema angeht. Und das heißt, nur weil ein Großteil des Softwarecodes von der KI geschrieben werden wird, vielleicht, heißt es nicht, dass die Softwareentwickler auch jetzt morgen alle arbeitslos sind, sondern einige sagen sogar, wir werden einfach sogar mehr Softwareentwickler brauchen, weil wir einfach diesen ganzen Code, der jetzt erzeugt wird und diese ganzen Möglichkeiten, die jetzt erschlossen werden, das muss auch irgendjemand, sag ich mal, handhaben und warten und betreuen sozusagen.
Ja, ich habe dann neulich ein schönes Zitat gesehen von einem Programmierer, der sich einfach hier, ich weiß nicht, ob das bei X war oder irgendwo, also einfach nur bedankt hat für die ganzen KI-No-Code-Plattformen und dass jetzt jeder damit rumprogrammiert, weil er gesagt hat, also er wird jetzt absolut niemals arbeitslos werden, denn es gäbe jetzt genug für ihn, für immer zu tun, einfach zu debuggen und den ganzen schlechten Code und fehlerhaften Code, der erzeugt wird, einfach auszubessern, damit er wirklich lauffähig ist. Und ich glaube, da ist was dran. Und auch, also es ist schon Wahnsinn, was natürlich da alles passiert. Ne? Also das muss man sagen, aber ich glaube, so diese ganzen ganzen Plattformen, die entwickeln gerade dann besonders viel Power, wenn das Leute nutzen, die auch Ahnung haben. Also ich glaube, dieser Trugschluss, jetzt Leute, die keine Ahnung haben, benutzen jetzt No-Code und dergleichen, da gibt es ja auch schon viele Untersuchungen, das führt eigentlich nicht wirklich zu guten Lösungen, aber Leute, die Ahnung haben, die dadurch massiv entlastet werden, die können natürlich viel mehr schaffen und viel mehr auch umsetzen. Das ist, glaube ich, super mega spannend. Und ich habe gesehen, jetzt wird mir auch so in der KI-Szene spricht man ja schon vom Vibe-Coding. Also ich würde mal sagen, du bist doch so ein richtiger Vibe-Coder schon, ne? Du implementierst so nicht nach Spezifikation, sondern eher so, du fühlst so den Code, ne? Du tippst ein paar Zeilen, dann hörst du ein bisschen Lo-Fi-Beats und dann spürst du so richtig den Flow, ne? Und hoffst vielleicht so am Ende, dass die Klammern irgendwie noch zusammenpassen, ne?
Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Tatsächlich noch bevor der Begriff überhaupt entstanden ist, habe ich tatsächlich ja so angefangen zu programmieren. Ich muss schon dazu sagen, ich habe immer auch den Anspruch, was dabei zu lernen und die Dinge zu verstehen, die ich da mache. Aber die Tools machen es einem natürlich sehr einfach, in kürzester Zeit viele Dinge auszuprobieren. Und der Begriff kommt von jemandem, den wir jetzt hier schon öfters erwähnt haben, nämlich Andrei Karpathy, der früher bei OpenAI war. Und der hat das einfach mal auf Twitter so beschrieben, wie er aktuell entwickelt. Nämlich, er hat das dann sogar per Sprache, also er ist wirklich eingesprochen, per Transkription sozusagen, der Entwicklungsumgebung einfach gesagt, was er haben möchte. Und dann jedes Mal die Änderungen, die vorgenommen werden sollten, halt so nach Belieben im Prinzip, wie er gerade dachte, dass es sein sollte. Ne? Also so wirklich Vibe-based Coding letztendlich. Und ich würde schon sagen, ja, in Teilen mache ich das so. Ich höre da zwar kein Lo-Fi, sondern eher Stoner Rock. Aber das ist definitiv etwas, wenn man, glaube ich, ein gewisses technisches Verständnis mitbringt. Und das ist halt das Wichtige, da hattest du auch richtig gesagt. Nämlich er, der das Wort sozusagen erfunden hat, der ist natürlich mega technisch. Der hat super viel Ahnung und er kann selber natürlich programmieren. Aber er hat es halt jetzt für sich so entdeckt, dass es einfach Spaß macht. Und ich glaube, das ist das, worum es dabei geht, nämlich den Spaß. Plötzlich kann man Dinge in kürzester Zeit ausprobieren. Man kann iterativ vorgehen und ich glaube, ein Aspekt, den man auch nicht unterschätzen muss, man hängt natürlich nicht mehr so sehr am Code, weil dadurch, dass ich den jetzt nicht selber stundenlang von Hand geschrieben habe und mir den Kopf zerbrochen habe, fühlt es sich vielleicht auch gar nicht so schlecht an, wenn ich mal von neu anfangen muss, weil ich in eine Sackgasse gelaufen bin.
Ja, absolut. Aber ich meine, das ist doch genau dieses Vibe-Coding, ne? Also keine Unit-Tests, absolut gute Laune, vielleicht auch nur eine 80-prozentige Trefferquote, aber da macht man da weiter. Und wenn es mal nicht klappt, dann wird man einfach nochmal kreativ, promptet was, nutzt ein anderes KI-System, probiert da nochmal ein bisschen was aus, guckt vielleicht auch nochmal in den sozialen Medien, ob irgendeiner eine Idee hat. Also ich finde das schon ganz cool. Und da sieht man ja, im Fokus steht da beim Vibe-Coding wirklich so wieder das Ingenium, ne? Der kreative Flow, die KI sollte eigentlich kaum spürbar sein. So smooth sollte eigentlich Unterstützung sein. Es geht nicht um die KI, es geht wirklich um dich. Ne? Du wirst befähigt, du kannst machen und viel mehr als bisher. Und ich glaube, das gibt auch so ein Selbstwert-Push nochmal einem. Ne? Und ich habe mich mal gefragt, warum du das eigentlich so gut kannst. Du bist ja eigentlich Maschinenbauingenieur, ne? Bist ja gar kein Informatiker.
Ja, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, nicht normal. Also ich sage immer scherzhaft, aber mittlerweile ist es eigentlich gar kein Scherz mehr. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich...
Ich glaube, du hast deinen Beruf zum Hobby gemacht, aber...
Ja, das ist sogar noch besser, ja. Ich habe das tatsächlich, bevor der Begriff überhaupt existiert hat, habe ich das in einem Video auch einmal thematisiert, so Eigenschaften von Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie besonders gut mit diesen neuen KI-Tools umgehen können, dass quasi diese generativen KI-Tools für solche Leute besonders geeignet sind oder dass diese Leute besonders gut damit umgehen können. Und da waren halt ein paar Eigenschaften, die ich ganz oben gesehen habe. Neugierde, Motivation, auch eine hohe Fehlertoleranz. Das darf man nicht vergessen. Also man läuft häufig in Situationen, wo man dann plötzlich doch vielleicht nicht mehr weiterkommt mit der KI. Und da muss man einfach dann eine gewisse Fehlertoleranz haben. Ich glaube, das habe ich allein dadurch, dass ich als Jugendlicher so häufig meinen Computer zerschossen hatte. Ich musste so häufig das Betriebssystem neu installieren, weil ich immer was ausprobiert habe. Also, dass ich glaube, ja, das kommt mir im Prinzip gerade so zugute. Man muss aber dazu sagen, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr schön, nämlich das befähigt und es macht Spaß und das ist so die positive Seite des Ganzen. Natürlich, wenn wir jetzt über kritische Systeme sprechen, müssen wir ja trotzdem versuchen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und uns überlegen, okay, wofür entwickeln wir diese Systeme und können wir wirklich das so nach Gefühl entwickeln? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Man muss natürlich wissen, wann man diese Technologie einsetzen kann und wann nicht. Bei vielen Dingen, die jetzt nicht kritisch sind, wo es darum geht, mal eben schnell was zu automatisieren für sich selber, wo man auch sehr schnell einschätzen kann, ist es richtig oder falsch, da funktioniert das natürlich super gut. Aber je komplexer die Systeme werden und je sicherheitskritischer diese Systeme werden, umso eher brauchen wir natürlich Mechanismen, um das Ganze dann zu validieren und verifizieren. Und ich glaube, so etwas wie Unit-Tests, das wird auch in Zukunft noch gebraucht werden, unabhängig vom Vibe-Coding.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen überspitzt natürlich auch darzustellen, um zu zeigen, komm, das ist eigentlich total cool, was wir hier machen. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema der Kompetenzen. Also was müssen eigentlich die Leute können? Und ich habe das natürlich auch bewusst angesprochen, dass du jetzt Maschinenbauingenieur bist, um zu zeigen, also Vibe-Coding oder in diese Themen reinzubekommen. Man muss jetzt nicht unbedingt Informatik studieren. Vielleicht muss man auch gar nicht studiert haben, ne? Weil man diese Dinge ja einfach ausprobieren kann. Aber ne, und sich anders auch, vielleicht auch stärker autodidaktisch in solche Themen reinbekommt. Ich glaube, nur wichtig ist, dass wir Leute haben, die sagen, ey, ich habe echt Bock, solche Sachen auch zu machen. Es gibt Wege. Und ich habe dazu neulich einen spannenden Podcast gehört von A16Z, das ist praktisch ein Venture Capitalist, Anderson Horowitz, also Anderson unter anderem der Erfinder von Netscape, also großer Software Venture Capitalist, also 20 Milliarden schwer, mitten im Silicon Valley, also große bekannte Namen, und die haben einen Podcast und dort war eine der Partnerinnen dort, die Erin Price Wright. Und die hat was gesagt zu den Jobs of the Future. Da wurde sie einfach gefragt, was so die Jobs of the Future sind. Wir können das gerne hier auch in den Shownotes wieder schön verlinken. Ist auf Englisch, aber kann man sich wirklich gut mal anschauen. Und die sagt im Wesentlichen, dass man im Silicon Valley erkannt habe, jetzt in den letzten Jahren, dass man Software kann. Also das, was wir in Deutschland immer so denken, wir müssten noch können, Software und Plattform und Hyperscaler und sowas, das haben die für sich erkannt, das gibt's. Das ist, ich will nicht sagen alter Kaffee, aber sagen wir mal, das beherrscht man. Und die Probleme der Zukunft aber, die wir haben, das sind alles Probleme, die viel mehr Disziplinen als nur Software benötigen. Die brauchen vor allem dann auch die Ingenieurwissenschaften mit dazu, um diese Sachen zu lösen. Und sie hat das sehr schön geschrieben, dass sie eigentlich davon ausgeht, dass wir eigentlich so ein Comeback dieser Ingenieurwissenschaften brauchen. Regelungstechnik, Maschinenbauingenieur, E-Technik-Ingenieur, also Software Systems Engineering als Beispiel, weil es eben doch reale Probleme sind. Und sie sagt, wir sind eigentlich nicht in so einer reinen Software-Economy, sondern wir bewegen uns eigentlich in so eine ganz krasse Hardware-Economy hin. Also wir wirklich die Dinge wieder, auch bei der Robotik sieht man das ja. Also das sind keine reinen Software-Lösungen. Und im Prinzip sagt sie, wenn du die Zukunft lösen oder die Probleme der Zukunft lösen möchtest, dann musst du Ingenieurin oder Ingenieur werden. Denn Software musst du sowieso können.
Das ist schon eine krasse Aussage. Und ich lese jetzt auch immer wieder in letzter Zeit, dass viele Leute sagen, dass Software zu absoluten Commodity wird, wenn wir davon ausgehen, dass immer mehr Software in kürzester Zeit entstehen kann, nach Belieben, dass man quasi auch vielleicht Wegwerfsoftware sozusagen erzeugen kann, on the fly, wann man es gerade braucht. Und das untermalt das Ganze natürlich nochmal, wenn Software jetzt zur Commodity wird, was ist denn das die nächste große Sache, wenn wir jetzt in Richtung Wertschöpfung denken? Und das ist dann tatsächlich natürlich Hardware, und du hast es schon gesagt, das Thema Robotik halte ich auch für eine sehr, sehr wichtige Zukunftstechnologie. Und ich finde das aber sehr spannend, dass es in den USA jetzt so krass gepusht wird mit den Ingenieurswissenschaften. Die treiben ja grundsätzlich die Reindustrialisierung der USA so richtig gerade voran.
Ja, Tommy, das ist nicht nur interessant, das ist aus meiner Sicht eigentlich brandgefährlich. Denn was erstmal so motivierend klingt, gerade jetzt, ich habe das ja mal so einen Ausschnitt sogar bei unserer Weihnachtsfeier gezeigt, um einfach unsere Leute zu zeigen, guck mal, wir machen Engineering und das ist wichtig und wir werden gebraucht alle. Und Deutschland ist da extrem gut und das müsste uns ja wahnsinnig gut gefallen. Aber das sagen die ja nicht, weil sie sagen wollen, oh, wir brauchen wieder Engineering und das holen wir uns in Deutschland ein, sondern die sagen, das müssen wir selber machen. Und das ist, glaube ich, schon wesentlich, weil das bedeutet, dass die Amerikaner jetzt das für sich erkannt haben. Sie wollen wesentlich in Robotik, in Space-Programme, also das, was ja klassische Ingenieursthemen sind, Autos, wahnsinnig rein investieren und sie wollen das alles selber machen. Und ich halte das eigentlich für uns für fatal, weil wir rennen hinterher und wollen die Hyperscaler nachbauen. Und da, wo wir eigentlich Kompetenzen haben und auch führend sind und auch anerkannt werden, da partnern wir vielleicht nicht schnell genug, so dass die anderen das nachmachen. Das ist eine gefährliche Entwicklung und das spielen wir meiner Meinung nach eigentlich nicht gut genug aus, wenngleich man auch sagen muss, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Ingenieursausbildung weiterentwickeln müssen. Auch da muss es eine Ingenieursausbildung 2.0 geben. Vielleicht à la Tony Stark, sage ich jetzt mal, so Richtung wirklich Full-Stack-Engineer. Ne, wir haben hier in den letzten Jahren in Deutschland eine massige Anzahl an weiter spezialisierte Studiengänge hervorgebracht. Und überall, wo ich hingehe, sagen alle, ja, uns langt eigentlich so die klassische Ausbildung, die würde uns schon helfen. Vielleicht Maschinenbau, E-Technik und Software-Ingenieur, aber damit würden wir schon sehr weit kommen. Und die Spezialisierung, ich meine ganz ehrlich, das machen die Unternehmen ja sowieso. Da wirst du ja sowieso durch dein Anwendungswissen wahnsinnig spezialisiert. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das ist übrigens nicht nur ein Thema einer Ausbildung. Das wird auch massiv jetzt natürlich ein Thema einer Weiterbildung, weil wir die tolle Ingenieurinnen und Unternehmen, die wir ja haben, die brauchen wir ja alles, habe ich ja gesagt. Die können wir jetzt nicht in die Frührente schicken, wie das einige momentan tun. Das ist total fatal, sondern die brauchen wir tatsächlich alle. Aber die müssen wir vielleicht an einer Stelle auch dann zum Vibe-Coding dazu bringen, zumindest anteilig, dass sie auch diese Systeme verstehen, dass sie vielleicht auch noch andere Disziplinen weiter verstehen, weil die Probleme sind ja schon wahnsinnig komplex. Ne?
Also deutsches Engineering gepaart mit Wi-Fi, GitHub, und Vibe-Coding sozusagen.
Ja, das wäre, also ich fände das eine coole Vision und ich glaube, dass, also weil man darüber schmunzeln mag, aber GitHub-Account gehört für jeden guten Ingenieur. Und das wird, wenn wir jetzt mal abfragen würden, die hier vielleicht zuhören, haben vielleicht nicht alle. Das gehört eigentlich
heute. Kannst mal in meinen reingucken. Also ich habe sehr viele spannende Projekte.
Das gehört dazu.
Ja. Du hast gerade, glaube ich, auf was angespielt, nämlich das Thema, wir versuchen da jetzt zu partnern. Ich schaue da jetzt mal auf die deutsche Wirtschaft und die deutsche Autoindustrie und das ist ja schon eher so dein Gebiet, da muss ich zugeben, kenne ich mich jetzt nicht so mega gut aus. In der deutschen Automobilbranche, da bist du sehr viel unterwegs und da gibt es ja jetzt jüngste Entwicklungen, die aufzeigen, was wir alles sozusagen verpasst haben als deutsche Automobilindustrie, oder?
Ja, also ich gehöre tatsächlich nicht zu den ganz Kritischen bei vielen Dingen, aber in der Presse geht natürlich viel durch. Und ich glaube, das, was jetzt zuletzt, und das spielst du wahrscheinlich ein bisschen drauf an, ist so der Deal zwischen Volkswagen und Rivian. Mhm. Also Volkswagen hat sich ja in Rivian einen amerikanischen Automobilisten, ich sage jetzt mal, eingekauft mit fast 6 Milliarden Euro und damit die Hälfte des Unternehmens übernommen. Und das fühlt sich irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also so ein bisschen fühlt sich das so an, als ob man Nachhilfe nimmt bei eigentlich dem Klassenschlechtesten, weil Rivian hat ja eigentlich keine erfolgreichen Autos entwickelt. Aber das, was sie wohl sehr gut haben und sehr gut können, ist eben Software und Softwarearchitekturen. Und das ist schon ein bisschen bitter, das muss man schon sagen. Gerade Volkswagen, die ja mit der CARIAD eine eigene Softwareunternehmen eigentlich gegründet haben, noch gar nicht lange her, also wenige Jahre, haben da einfach gesagt, ey, wir kriegen das nicht hin. Wir müssen uns da einkaufen. Und das zeigt ja schon, dass es da Probleme gibt, die schon schwieriger Natur sind. Ne? Und da gibt es einen schönen Artikel, den hast du mir, glaube ich, sogar geschickt, der das auch nochmal weiter analysiert hat. Den hast du, glaube ich, auf Substack gefunden. Können wir auch hier mal schön verlinken.
Genau, von Benjamin Lang, der Blog-Eintrag. Ne?
Genau, der Blog-Eintrag. Also ich habe den auch mal durchgelesen, weil ich den so mal überflogen habe. Und das kann man wirklich gut lesen. Und auch die Konsequenzen daraus sind ja wahnsinnig, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. Also das ist jetzt nicht nur eine zusätzliche Kooperation, sondern im Prinzip gibt man eine ganz führende Rolle auf für das Auto und auch am Endeffekt auch für die ganzen Zulieferer, die da mit daran hängen. Also das ist schon krass.
Ja, also es gibt ja einen Begriff, der in den letzten Jahren so aufgekommen ist, nämlich Software Defined Vehicle oder abgekürzt SVD, SDV, Entschuldigung. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Was versteht man darunter und warum spielt das überhaupt eine Rolle?
Ja, das ist so ein wahnsinnig sperrig klingender Begriff, aber der zeigt eigentlich das, wie ein modernes Auto eigentlich sein müsste. Und zwar früher war ein Auto natürlich jetzt vor allem sehr mechanisch getrieben und auch dadurch dominiert. Also man hat Module gebaut und dann kam irgendwann Steuergeräte, Elektronik, ein bisschen Software dazu. Aber es war immer noch die mechanische Struktur war dominierend. Und so war auch das deutsche Engineering für Autos. Bis zuletzt. So, und jetzt hat man aber gemerkt, dass es eigentlich andersrum sein müsste. Und das hofft man sich jetzt wahrscheinlich bei Volkswagen von Rivian, nämlich beim Software-Defined Vehicle, da steht die Software im Zentrum. Also man nennt dann immer so Zonal Architecture, das Ganze dann aufzusetzen. Das heißt, im Prinzip habe ich ein Auto und das Auto ist ein rollender Computer und das alles, was Wichtige im Bereich Innovation passiert, passiert da eben jetzt nicht im Antrieb, sondern im Wesentlichen durch den Code. Und Updates, das können neue Features sein, Energiemanagement bei E-Autos ganz, ganz wesentlich. Also für mich zum Beispiel ein ganz klarer Entscheid für das eine oder andere Auto, wenn ich ein gutes Energiemanagement habe. Das ist also viel, viel mehr wert als eine größere Batterie im Auto. Und das läuft alles über Software. Und das können eben Firmen wie Rivian, Man muss auch Tesla nennen, ganz klar, weil die das wirklich, also da extrem gut aufgestellt sind. Oder auch BYD, die können das besser und sind da einfach auch viel, viel schneller, als das jetzt gerade deutsche OEMs gerade sind.
Vor allem, wenn man sich überlegt, früher hatte man sehr, sehr viele verschiedene Steuergeräte in solchen Fahrzeugen verbaut. Das Ganze wird halt jetzt deutlich vereinfacht. Also wir sprechen zwar von steigender Komplexität, aber die Komplexität wird beim Auto ja in Teilen sogar reduziert, wenn wir uns das anschauen. Und dazu kommt natürlich jetzt noch das Thema der künstlichen Intelligenz, was in der Fahrzeugtechnik eine riesige Rolle spielt, insbesondere für den Bereich des autonomen Fahrens. Da hilft natürlich, dieses Software-First-Mindset zu haben. Das heißt, man kann über die Software sehr viel mehr einstellen beim Fahrzeug, überhaupt ermöglichen. Du hast gesagt, das Thema Funktionalitäten, die plötzlich dazukommen bei einem Auto. Das ist ja bei deutschen Autos, ich würde mal sagen, undenkbar, dass man plötzlich ein neues Feature per Software dazu freigeschaltet bekommt, oder?
Ja, ich habe ja mal, das ist jetzt aber auch schon 2 Jahre her, mal so aufgelistet, Tesla gegenüber Volkswagen-Konzern. Und da haben, also wenn man auf die Webseite von Volkswagen damals gegangen ist, dann stand drin, ja, wir bieten Software-Over-the-Air-Updates an, oder Software-Updates, aber man müsste wahrscheinlich in die Werkstatt fahren. So, also das sind dann keine wirklichen Over-the-Air-Updates im eigentlichen Sinne, sondern also da muss man ja noch einen USB-Stick reinstecken. Da ist man schon eine Weite, also das muss man auch sagen, aber man ist halt jetzt, man läuft halt dem hinterher und hast du erstmal ein Image, hast du das, ne? Das ist definitiv so. Und ein Tesla, der hat schon hunderte Updates pro Jahr, also hunderte nicht, aber bis zu 100 Updates pro Jahr dann aufspielt, ja, das ist schon verrückt, ne? Und jetzt kann man natürlich auch dann sagen, da kommt das erste Gefühl, was immer, was wir auch unsere Partner und so, und ich habe am Anfang ja auch, bin ja auch ehrlich, muss sagen, ach, so viele Updates, die müssen ein ganz schön schlechtes Auto bauen, ne? Aber wenn du hier, wir haben ja einige Kollegen, die Teslas auch fahren, ne? Und die schwärmen jedes Mal von so einem Update, ne? Weil da wirklich neue Features kommen, Verbesserungen. Also nicht jetzt im Sinne von, das Auto wird jetzt, war schlecht und wird gut, sondern das Auto war gut und wird noch ein Ticken besser. Und das machen die ja vor allem, weil die ja auch diese ganze Kompetenz des Software-Defined Vehicles richtig ausspielen, indem die dann eben zum Beispiel auch die Daten aus dem Betrieb nutzen, daraus lernen. Das sind alles so Dinge, die dann, also keine Ahnung, wie beim Handy, ne? Du kriegst ja auch deine Updates und freust dich drauf, dass du ein neues iOS auf deinem iPhone bekommst oder dergleichen. Neue Funktionalität, manchmal ist es kleiner, nicht jeder, ja, aber manchmal ist es kleiner, aber es werden auch zum Teil wieder Sicherheitsupdates draufgespielt. Also es ist etwas, was man auch können muss. Also auch dafür gibt es mittlerweile auch Regulationen. Die Cyber Resilience Act kommt in Deutschland. Man muss in der Lage sein, für die Laufzeit eines Produktes Software-Updates draufzuspielen. Also es geht gar nicht mehr anders.
Ich denke bei dem ganzen Thema immer an die krasse Komplexität in der Zulieferindustrie in Deutschland. Wir haben ja schon sehr viel Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfung im Automobilbereich. Allerdings fällt natürlich jetzt sehr, sehr viel weg. Einerseits alleine schon durch das Thema E-Fahrzeuge. Wenn wir jetzt auch das ganze Thema Steuergeräte uns anschauen, das wird zentralisiert. Man braucht weniger. Dafür hat man zentralisierte Hardware, auf der komplexe Software läuft. Da muss sich dann die Zulieferindustrie natürlich komplett umorientieren.
Absolut. Also da stehen wir vor einem großen Wandel. Vielleicht ist es aber auch letztlich dann irgendwann notwendig, ne? Also wir sagen jetzt ja auch nicht seit gestern, dass das Engineering muss sich wandeln. Wir sind da führend gewesen jahrelang, aber oftmals passiert ja genau dann, wenn du führend bist, musst du eigentlich neue Innovationen bringen. Und ich glaube da, und Innovationen kommen eigentlich nur raus, wenn du halt ein geiles Engineering hast, ne? Also das bedingt sich alles. Das wird oftmals nicht gesehen. Ich sehe das oft tatsächlich auch als ein Problem, ein kulturelles, aber auch als ein Führungsproblem. Also ich kenne sehr viele CTOs und es sind auch alles tolle Leute und tolle Führungskräfte und die haben von ihren Technologien so richtig viel Ahnung, ne? Gerade wenn es um Technologien in Produkten geht. Also da würde ich sagen, also richtig top auch von großen Unternehmen. Also die technischen Geschäftsführer, das sind die CTOs. Aber wenn es dann um die eigene Engineering-Systeme geht, ist das zum Teil also sehr, sehr stiefmütterlich. Und ich vergleiche das dann immer, wenn ich mir denken würde, der Produktionsleiter würde wie der ein oder andere CTO das Engineering behandelt. Also ein Produktionsleiter würde keine 2 Tage überlegen, weil man das sofort sehen würde, dass die Produktion dann nicht funktioniert, es kommt nichts bei raus. Beim Engineering ist es letztlich so, wir versuchen dann hinten raus alles zu retten und dann zu Problemen und testen uns irgendwie zu Tode, aber all das kostet Zeit und Geld und das sind ja genau die Punkte, die ich anfangs gesagt habe, die wir gerade nicht mehr haben. Also vor allem nicht die Zeit im Wettbewerbsdruck, der so immens ist, müssen wir schon versuchen, das Engineering-System und das Engineering einfach viel, viel besser und wieder auch, ich sage jetzt mal, auch zu modernisieren.
Du hast das Thema Kultur angesprochen. Was bedeutet das denn? Also brauchen wir einen Kulturwandel, deiner Meinung nach, im Engineering?
Ja, also würde ich schon sagen, ich glaube, wir sind gut beraten aus, dass jetzt die, es sind ja keine Warnschüsse mehr, die wir jetzt hier haben, sondern dass wir schon sagen, okay, wir stehen da unter Druck und Kultur ist meiner Meinung nach einfach ein Wettbewerbsvorteil. Eine gute Kultur, das ist ja auch das, was so ein bisschen fehlt, was wir gerne eher so auslösen wollen, wieder eine Aufbruchstimmung nach vorne. Und ich glaube, wir waren viel gerade so auch, wo wir, ich würde schon sagen, auch ein bisschen ignorant unterwegs, dass wir einfach gesagt haben, also es gibt ja so schöne Interviews auch vom alten Audi-Chef und so, wie er dann Tesla bewertet und oder auch die chinesischen E-Autos. Und ich glaube, Ignoranz und Arroganz sind keine guten Ratgeber, sondern wir müssen wirklich, das ist auch überhaupt nicht deutsch, meiner Meinung nach, das ist so richtig, der Ingenieur ist Freigeist, der möchte neue Dinge machen und nicht sagen, ja, das geht nicht, das kann man nicht und so funktioniert es auch nicht. Und oftmals habe ich schon das Gefühl, wenn ich in vielen Entwicklungsabteilungen unterwegs bin, wird mir nicht erzählt, was man machen könnte, sondern was halt alles nicht geht.
Mhm. Aber wenn wir jetzt einen Kulturwandel herbeiführen wollen, das reicht ja nicht, wenn wir jetzt, sag ich mal, ein paar Tischkicker irgendwo aufstellen oder ein paar Sitzsäcke verteilen. Was braucht es denn da wirklich, damit dieses Umdenken auch in der Industrie ankommen kann?
Ja, das sind schon mehr Anstrengungen notwendig, das hast du vollkommen richtig gesagt. Also da kann man nicht sagen, oh guck, wir machen jetzt irgendwie agiles Entwickeln und sowas. Da ist man so dran, sondern man muss schon das Engineering im Wandel als Programm verstehen, auch innerhalb eines Unternehmens, was nicht von heute auf morgen einfach so zu tun ist, sondern wo ich wirklich die Leute mitnehme. Ich muss gucken, was sind die Kompetenzen, das, was wir besprochen haben, in der eigenen Weiterbildung, was sind die Strukturen, wie verändere ich das? Und es muss ja auch irgendwie nicht mit dem Hammer passieren, was ich jetzt zum Teil sehe. Da kommt wirklich der Hammer rein und die Hälfte wird raus, die andere Hälfte kriegt irgendwie andere Aufgaben. Also ich kann mir gar nicht, mir fehlt die Fantasie, das positiv zu Ende zu denken, sondern ich glaube, man muss das wirklich mit einer vernünftigen Führung gestalten und da, wo wir wirklich gut sind. Sonst passiert meiner Meinung nach das, dass wir im Prinzip so die Marken noch haben aus Deutschland, aber darunter so viel Engineering in Germany nicht mehr sein wird. Also das ist wirklich, ja, jetzt hatte ich das gar nicht so vor, aber vielleicht auch so wirklich so als Appell, als Warnzeichen. Wir müssen das schon ernst nehmen, was sich da gerade tut. Und ich sehe das ja auch manchmal in vielen Kommentaren, auch bei YouTube, bei meinen Videos. Ah, der redet hier vom Technologiespitzenstandort Deutschland. Da sind wir doch schon lange nicht mehr. So krass sehe ich das nicht. Aber es ist jetzt höchste Zeit. Also jetzt ist wirklich höchste Zeit. Und und alles das, was wir jetzt diskutieren hier gerade, das sind ja alles Zeichen, dass das ja auch genau wichtig und richtig ist. Und eigentlich müssten wir unsere Stärken nehmen und sagen, guck mal, wir haben doch die besten Ingenieure der Welt, mit die besten. Und wir haben alle Technologien, wir haben auch Geld und finanzielle Möglichkeiten. Und wir sollten jetzt einfach voranmachen. Und vielleicht müssen wir uns dann einfach von einigen Strukturen dann einfach auch mal trennen und vielleicht auch von dem einen oder anderen Perfektionismus, den wir vielleicht da vorstellen, wo wir uns vielleicht auch überbürokratisiert haben an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das sind wirklich Dinge, die kann man jetzt nicht in einem Podcast sagen, machst die ein, zwei, drei Dinge. Das sind wirklich Prozesse, das sind ganze Programme, die einen Change mit sich ziehen. Und ich persönlich bin ja mit vielen Entwicklerinnen und Entwicklern ja auch, die haben da alle Bock drauf.
Ja.
Die haben da alle Bock drauf.
Ja, das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute jetzt den Kopf in den Sand stecken und aufgeben wollen, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Gerade bei dem Thema KI kam jetzt auch jüngst eine Untersuchung von Deloitte raus, wo festgestellt wurde, dass Deutschland, ich glaube, auf Platz 2 der Länder ist, die am meisten jetzt diese neuen Gen-AI-Tools tatsächlich im Einsatz haben in den Industrieunternehmen. Das ist ja auch etwas, was wir versuchen auch voranzutreiben. Wir versuchen da ja wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen und den Unternehmen klarzumachen, nutzt diese Tools, um euch quasi einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen, weil der Wettbewerb wird es auch tun. Man merkt natürlich richtig, dir liegt sehr, sehr viel an dem Thema. Mir liegt auch sehr viel an dem Thema. Ich glaube, wir beide haben ein sehr großes Interesse daran, dass wir das schaffen hier in Deutschland und in Europa. Du hattest das Thema Kulturwandel angesprochen. Ich glaube, das ist absolut notwendig. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück auf das Gedankenexperiment schauen, wir haben ja das Thema, wie entwickelt sich denn jetzt das Engineering auch aus technologischer Sicht? Und da ist natürlich das Thema KI ein sehr, sehr zentraler Baustein. Wie ist das denn heutzutage, wenn wir uns den Engineering-Prozess angucken? Das ist ja nicht so, als gibt es keine KI im Engineering-Prozess.
Nein, du sagst es ja auch. Also die Studien belegen es ja auch, dass diese Systeme von den Leuten, auch von den Ingenieuren gerne eingesetzt werden und die auch gerne ausprobieren. Und ich sehe das ja auch. Also ich kriege auch bei LinkedIn wirklich Anfragen von wirklich Entwicklerinnen und Entwicklern, die sagen, wie macht ihr das und so und hast du mal einen Tipp?
Aber ich meine, das sind ja jetzt, sag ich mal, die Entwicklung seit 2 Jahren. Aber es gibt ja schon viel länger KI-Systeme, absolut, die ja auch schon lange im Einsatz sind und längst schon etabliert sind.
Definitiv, das muss man auch sagen. Also das, wenn man sich das mal anguckt, dann sind das jetzt ja keine Konzepte, sondern es gibt im Prinzip, wenn man sich reinguckt, eine ganze Menge an Lösungen. Und wenn man das vielleicht mal so in 3 Gruppen unterteilt, weil ich glaube, so detailliert wollen wir nicht reingehen, da hängen wir vielleicht den einen oder anderen noch ab. Aber grundsätzlich kann ich diese KI-Systeme ja beim Entwerfen einsetzen. Und wenn wir jetzt mal nicht über GenAI oder sagen wir mal über die neuesten Sachen sprechen, sondern etwas, was wirklich schon total lange es gibt, ist so das Generative Design. Also, dass man wirklich mit Algorithmen, mit KI-Algorithmen versucht, Strukturen, Formen zu entwickeln, die eben den Anforderungen des Produkts viel besser entsprechen, als dass ein Mensch jemals auf dieses Design kommen würde. Also, eigentlich, so auch, so ein bisschen sich auch in der Natur so orientiert. Also, man spricht aber so von Arten digitalen Darwin. Man nennt die Algorithmen auch oft mal so evolutionäre Algorithmen, die dann tatsächlich Lösungen finden, die wir als Menschen uns so gar nicht jetzt gedacht hätten. Also, das ist ein ganz
bekannter Gibt's aber, das, ich erinnere mich auch, ich habe das zum Ende meines Studiums tatsächlich selber auch eingesetzt, das ist also schon über 10 Jahre her. Damals, ich glaube, das lief unter dem Begriff Topologieoptimierung.
Genau,
man hat so seine Randbedingungen, also wo liegen Lasten am Bauteil an und der Algorithmus erzeugt sozusagen die ideale Struktur, absolut, die das Ganze dann stützt.
Und davon gibt es eine ganze Menge, eine ganze Menge und da kommt jetzt natürlich noch eine Menge noch oben drauf durch die neuesten Technologien. Aber wenn wir mal weiterdenken, so in Entwicklung, dann habe ich ja mal so ein Konzept entworfen und vielleicht bevor ich einen wirklichen physischen Prototypen bauen möchte, der wieder Geld kostet. Macht es ja Sinn, dass ich einen virtuellen Prototypen habe, also ein virtuelles Modell und dass ich das testen kann. Auch das machen wir schon seit Jahren und auch da kann ich dann KI einsetzen, weil ich kann ja zum Beispiel die ganzen Testfälle oder vielleicht die Szenarien, die eintreten können, allein die kann ich durch KI erstmal vorgenerieren lassen und mir nicht einzeln alle ausdenken, weil so viele Cases kann ich mir gar nicht überlegen und das spart natürlich dann unfassbar viel Zeit und Geld. Also auch das ist etwas, was noch mehr getan wird, aber wo die Reise eigentlich schon länger hingeht. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, den hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, wo wir vielleicht noch nicht so viel gemacht haben in Deutschland, aber wo man schon viele Themen sieht. Gerade beim Autofahren der Supercomputer hatten wir schon. Da fallen eine Menge an Daten an, auch diese Daten aus dem Betrieb zu nutzen und dann entweder zu sagen, die nutze ich jetzt für die nächste Generation des Produktes, wenn ich das dann eine neue Produktreihe rausbringe, oder eben dann wirklich ein Update drauf zu spielen und zu sagen, guck mal, das Produkt verbessert sich, weil ich besser verstanden habe, wie der Nutzer es benutzt. Oder ich kann noch besser die Parameter für eine Batterie zum Beispiel einstellen beim Elektroauto und spare dann nochmal oder hole nochmal 2-3% Reichweite raus. All das passiert und all das ist schon Stand der Technik.
Okay. Und jetzt eröffnen sich ja ganz viele neue Möglichkeiten mit dem Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das müssen wir jetzt zusammenführen, also ein Umdenken, ein Kulturwandel und gleichzeitig Ausreizen der technologischen Möglichkeiten. Du hattest Tesla ja eben schon erwähnt mit den vielen Updates im Jahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, was man kopieren muss, aber ich glaube, diese prinzipielle Denkweise, dass man ein Produkt entwickelt, viel schneller entwickelt, iterativ vorgeht, natürlich sicherheitstechnische Aspekte müssen auch berücksichtigt werden, ganz klar. Aber gleichzeitig ist das ja schon eine neue Form des Entwickelns.
Absolut. Und wir haben ihn ja irgendwie immer im Podcast, den Elon Musk und Tesla jetzt in dem Fall, aber weil die ja offensichtlich einige Dinge auch anders gemacht haben. Das ist ja auch bekannt und auch andere Lösungen eingesetzt haben, dann ist es eben vor allem jetzt in dem Fall auch wahrscheinlich nicht nur Führung und Struktur, sondern wirklich das, was wir auch in der Presse immer wieder sehen, worüber Politiker sprechen, die Digitalisierung. Also den gesamten Prozess des Engineerings natürlich auch zu virtualisieren und zu ingenieren. Da sind wir so typischerweise bei den ganzen Software-Tools, die du brauchst, um zu ingenieren. Und da ist es nun mal nicht so, dass du zu einem großen Tool-Vendor hingehst, auch wenn sie einem das vielleicht erstmal versprechen, kaufe bei uns alles ein und deine Probleme sind gelöst. Sondern es sind auch wiederum komplexe Systeme. Und ich glaube, dass KI gerade hier sehr viel Nutzen stiften kann, dass wir eben diese Digitalisierung des Engineerings, die dringend notwendig ist, um zu beschleunigen, um schneller, um fehlerfrei zu sein, um überhaupt zu verstehen, was da passiert, dass da KI uns wahnsinnig helfen wird. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Diskussion. Da spricht man so im Fachjargon über digitale Zwillinge, über komplexe Systemmodelle und dergleichen. Aber ich glaube gerade, ja, das Thema Software und Digitalisierung des Engineerings, das ist etwas, wo man, glaube ich, ganz viel Wettbewerbsfähigkeit gewinnen kann.
Also es gibt ja im Entwicklungsprozess ganz viele verschiedene Werkzeuge, die wir schon lange einsetzen. Es gibt CAD für die 3D-Konstruktion, es gibt für die Fluid-Simulation, Computational Fluid Dynamics Anwendung. Wir haben, hatte ich auch im Studium, finite Elemente-Methode für Belastungssimulation. Und das sind häufig sehr komplexe, dedizierte Tools, für die man auch sehr viel Einarbeitung benötigt, um die überhaupt bedienen zu können. Und da sehe ich tatsächlich jetzt eine Chance zu sagen, okay, wie schaffen wir es vielleicht auch KI zu nutzen, um eben diese Werkzeuge zu vereinfachen? Und da sehe ich zwei Stoßrichtungen. Zum einen können wir natürlich sagen, okay, die komplexen Programme, die werden wir nicht ersetzen können, die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber vielleicht können wir über KI eine Schnittstelle schaffen, um diese Programme noch einfacher bedienen zu können und vielleicht auch den Aspekt der natürlichen Sprache wieder reinzubringen. Da gibt es Entwicklungen, die jetzt seit einigen Monaten erst tatsächlich so passieren, nämlich das MCP-Protokoll, das von Anthropic, hatte ich ja gerade erwähnt, die auch das Cloud-Modell entwickelt haben. Das ist ein offener Standard, mit dem jetzt plötzlich LLM-basierte KI-Tools wie ChatGPT oder Claude oder sonst was auch plötzlich auf Bestandssoftware zugreifen können, sofern diese Software über Schnittstellen verfügt. Und da gibt es halt ein paar coole Demo-Anwendungen, wo dann auch komplexere Programme, auch CAD-Programme bedient werden können, plötzlich durch eine solche KI. Funktioniert natürlich auch noch nicht perfekt, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es daran endet. Wobei ich gleichzeitig natürlich jetzt nicht unbedingt der Freund davon bin, zu sagen, wir nehmen diese ganzen Altlasten quasi mit und versuchen da was dran zu flanschen. Und das ist im Prinzip die andere Seite. Es gibt ja sehr viele, auch junge Startups, die versuchen, neue Lösungen zu entwickeln.
Ja, absolut. Ich meine, egal wie es ausgeht, wir sind uns einig, man sollte als angehende Entwicklerinnen und Entwickler nicht Jahre brauchen, um die Systeme zum Entwickeln zu lernen, sondern man möchte ja schnell entwickeln. Und da muss die Reise hingehen, sowohl bei den großen Tool-Vendoren sehe ich das, aber eben auch, du hast es angesprochen, bei vielen Startups, wir haben ja auch aus unserem Umfeld auch einige, ein KI-Marktplatz, der dort was macht, oder Spread AI, was mal ein ehemaliger Student von mir vor Jahren gegründet hat, was wirklich ein großes Startup jetzt mittlerweile in Berlin auch ist, der war neulich auch zu Besuch, der Philipp Noll, die da wirklich einen tollen Job machen, um eben mit KI Komplexität in der Entwicklung zu reduzieren und dafür entsprechende Werkzeuge dann auch zur Verfügung zu stellen. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und ich glaube, es ist ein mega spannendes Thema, auch diese Digitalisierung des Engineerings weiter zu verfolgen.
Mhm. Ein wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht der Aspekt der Kontrolle. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, nämlich im Gedankenexperiment wurde das so geschildert, der Mensch ist letztendlich nur noch dafür da, um zu kontrollieren, dass die KI auch alles richtig gemacht hat. Ist das aus deiner Sicht erstrebenswert, dass so zu denken, ist es realistisch, dass sich das so entwickelt? Und wie können wir überhaupt sicherstellen, dass wir noch die Kontrolle haben, dass wir das auch durchdringen können und verstehen können, was da überhaupt entwickelt wird? Vielleicht, bevor du das beantwortest, noch ein kleines Beispiel von Google. Die haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich Antennensysteme automatisch generieren lassen. Und die haben festgestellt, da kommt was raus, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber es kann keiner mehr erklären, warum das funktioniert.
Ja, das ist das, was wir anfangs schon besprochen haben. Es ist tatsächlich, ich habe nicht damit gerechnet, mit dem Gedankenexperiment, dass es diese Stelle eigentlich so krass jetzt mich persönlich auch triggert. Weil wenn man einmal das so mal anhört, vielleicht hört man das auch, aber was wir da ja hören, ist ja eigentlich total abgefahren. Das ist eigentlich noch krasser als das letzte Gedankenexperiment, weil hier haben wir gerade gehört, dass Maschinen entwickeln und produzieren. Und ob jetzt der Mensch dafür noch gebraucht wird oder nicht, das ist im Experiment, wird das ja so ein bisschen geschönigt, dass man den Mensch dann noch bräuchte. Aber wenn man den letzten Satz nochmal anhört, vielleicht wäre es auch ohne möglich. Und ja, das ist schon richtig krass, weil das sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei Terminator, ne, wo das ja genauso ist. Die Maschinen produzieren sich selber und für was brauchst du dann eigentlich die Menschen noch? Und das zeigt ja erstmal auch, was für eine wichtige Rolle das Engineering hat. Ne? Also vielleicht muss ich doch aufhören mit KI im Engineering.
Ja, das ist aber in Teilen natürlich auch schon Realität. Also es gibt ja diesen Ansatz des Lights-Out-Manufacturings, wo man sagt, man erschafft Produktionshallen, die sind gar nicht mehr dafür gebaut, dass überhaupt noch Menschen da drin arbeiten können, sondern im Idealfall kann da sogar das Licht ausgemacht werden und es kann weiter produziert werden, weil halt alles komplett durchautomatisiert ist. Licht wird zwar in Teilen immer noch benötigt, gerade für automatisierte Kontrollsysteme, ja, ja. Aber das soll einfach nur verdeutlichen, ne? Da gibt es dann vielleicht gar keine Klimaanlage mehr, die Wege sind gar nicht mehr für Menschen optimiert.
Gibt auf alle Fälle keine Kantine mehr.
Genau, es gibt keine Kantine mehr. Und Ich glaube, der Robotikhersteller Fanuc, glaube ich, die machen das wohl schon so, dass die Roboter selber die Roboter fertigen. Also in Teilen gibt es da schon Beispiele dafür, natürlich noch nicht in der gesamten Breite. Also auch die ganzen Fertigungsstätten, die ich mir jetzt hier so von unseren Partnerunternehmen angeguckt habe, auch wenn in vielen Bereichen der Automatisierungsgrad sehr, sehr hoch ist, am Ende konnte man da immer noch als Mensch sehr gut durchlaufen und man hat auch immer noch den einen oder anderen Menschen gesehen.
Ja, aber das ist ja das ist die Fertigung, ne? Also wir reden ja hier im Gedankenexperiment über die Entwicklung, also über das, was davor passiert, dass entschieden wird, was die Roboter jetzt mal angenommen, das klappt, das wird ja klar, man kann ja komplett automatisiert fertigen, aber vorher wird noch entschieden, was gefertigt wird und das wiederum kann entscheiden, was als nächstes gefertigt wird. Also das ist dieses selbst erhalten, also sich selbst vermehren. So, ich sage jetzt mal, wir fahren auf eine Insel und setzen zwei Hasen aus, ne? Und das ist das Szenario dahinter und das ist schon, also ich habe da, also scherzesweise würde ich schon gleich sagen, wenn wir solche Themen behandeln, dann können wir unseren Podcast bald umbenennen in zwei Engineering Nerds mit DeLorean und Philosophiebezug.
Ja, ich bin ja eher für treffen sich ein Pole und ein Rumäne.
Ja, auch nicht schlecht. Aber es ist, also das sind schon philosophische Fragen.
Ja, definitiv. Wenn ich so daran denke, ich bin ja sehr krass in der KI-Bubble bei Twitter unterwegs und da gibt es tatsächlich Leute, die sind davon überzeugt, dass wir Menschen bald abgelöst werden sozusagen durch die KI-Systeme. Also dass die uns in jeder Hinsicht übertreffen und dass wir eigentlich gar keine wertschöpfenden Tätigkeiten mehr übernehmen können, weil die KI oder die Robotersysteme alles besser machen können. Das ist, also ich persönlich fühle mich mit dem Gedanken nicht wirklich wohl, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen und dass wir einerseits natürlich schauen, okay, was heißt Fortschritt? Wie können wir auch uns als Gesellschaft, als Menschheit weiterentwickeln? Wir hatten das ja in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Stillstand kann auch nicht die Antwort sein oder Rückschritt kann auch nicht die Antwort sein, sondern ich glaube, Innovation ist ganz wichtig, einfach als Antriebskraft für die Menschheit. Aber das so weit zu treiben, dass wir komplett die Kontrolle verlieren über das, was dann da passiert, das halte ich natürlich auch für sehr gefährlich.
Absolut, also da werde ich jetzt gleich im Nachgang echt nochmal schlucken müssen und das ist schon krass.
Seltsam. Eigentlich wollten wir ja nach der letzten Folge mal wieder ein optimistisches Thema machen. Von daher lass uns doch versuchen, jetzt nochmal die Kurve zu kriegen und nicht das Ganze in dystopische Zukunftsvisionen abdriften zu lassen, sondern jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was aus unserer Sicht getan werden muss, damit wir in Deutschland, in Europa, damit wir das Engineering, was ja immer eine sehr hohe Bedeutung hatte, auch weiter aufrechterhalten können und vielleicht sogar noch verbessern können.
Ja, absolut. Also ich meine, die Technik, dass sich das rasant entwickelt, das ist klar, das werden wir weiter verfolgen müssen, aber wir müssen wirklich gucken, dass wir immer noch in dieser Entscheidungshoheit bleiben, ne? Also wofür nutzen wir sie? Und genau da kommt uns ja unser gutes altes Ingenium wieder ins Spiel, ne? Also der Ursprung des Wortes Ingenieurin, Ingenieur, also Erfindungsgabe, Ideenmut und das brauchen wir heute meiner Meinung nach mehr denn je.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Ich persönlich bin auch, versuche sehr optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich sehe die technologischen Möglichkeiten als Riesenchance für uns, die wir gestalten müssen. Und ich sehe vor allem diese Chance, dass wir befähigt werden können, mehr zu tun, dass wir plötzlich, ich hatte in einer Folge gesagt, wir brauchen in Zukunft vielleicht weniger Experten. Ich würde da das tatsächlich ein bisschen revidieren. Also ich glaube nicht notwendigerweise weniger Experten, sondern wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen vielleicht Experten haben, die einfach in der Breite auch mehr machen können mit der Technologie. Und ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht in Zukunft nicht mehr so viele große Unternehmen haben werden, sondern dass wir mit weniger Leuten sehr, sehr viel erreichen können, dass wir vielleicht viel mehr kleinere Unternehmen haben, die spezialisiert sind, die sich ihre Nische raussuchen. Denn das ermöglicht uns die Technologie eigentlich, dass wir plötzlich auch mit weniger Kapazitäten plötzlich viel mehr bewirken können.
Ja, ich mache mir jetzt auf alle Fälle erstmal Gedanken über einen neuen Studiengang. Vibe Engineering, vielleicht mit Nebenfach KI-Ethik und Lo-Fi-Design, wer weiß, vielleicht kriegen wir da ein paar Anmeldungen.
Ja, ich hoffe, dass wir euch heute nicht abgehängt haben mit dem Thema.
Roman, willkommen aus dem Jahr 2039. Es ist immer wieder faszinierend, wie viel Zeit ihr Menschen benötigt, um das zu begreifen, was ich in 0,0004 Sekunden berechne.
Schön, dich auch zu sehen, Genie. Was verschafft uns die Ehre deiner intertemporalen Einreise?
Die Lage war kritisch. Nach dem großen Handelskrieg von 2025, ausgelöst durch die eskalierende Zollpolitik von US-Präsident Trump, war klar, die menschliche Wirtschaft war zu langsam, zu eigennützig, zu konfliktionär. Deshalb wurde ich beauftragt, die globale Wertschöpfung effizienter zu gestalten. Und, Überraschung, es funktioniert jetzt erstaunlich gut.
Ja, und ich darf jetzt alles freigeben, was Genie entwickelt. Also so halb. Ich klicke halt auf das, was sie vorschlägt. Also exakt das, was sie vorschlägt.
Tommy ist mein menschlicher Assistent. Das ist wichtig, aus Gründen der Protokollkonformität und Restethik. Außerdem macht er exzellente Präsentationen.
Und die Technik? Hast du etwa auch?
Ja, nebenbei habe ich den Warp-Antrieb entwickelt. Er ersetzt den Fluxkompensator, erzeugt unendliche Energie durch quantendynamisch modulierte Realitätssprünge mit retroaktivem Wirkungsgradient.
Das ist beeindruckend und ein bisschen demütigend. Wir haben Jahrzehnte geforscht und du entwickelst das Ding im Nebenprozess?
Ich durfte aber den Dateinamen vergeben. Rap Final Final Really Final 2 Version 6.gnx.
So viel zum Thema menschliche Kreativität. Aber gut, ich schätze eure Rolle. Als Inspiration. Und zur gelegentlichen moralischen Validierung.
Und unser Podcast? Der darf bitte noch menschlich bleiben, oder?
Selbstverständlich. Zumindest lasse ich euch in dem glauben. Es steigert eure Motivation und macht euch bei euren Artgenossen sympathischer.
Ich hatte am Anfang ja schon gewarnt, dass das ein bisschen so unser Steckenpferd ist mit dem Thema Engineering. Wir haben versucht, das Ganze noch verdaulich zu gestalten und wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß hattet, auch wenn es vielleicht ein sperriges Thema war. Lasst uns gerne Kommentare da und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt Out of Time.
Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.